Konkret ist heute zu hören der dritte Abschnitt zu der Frage, die Rosa Luxemburg aufgeworfen hat: Was ist Nationalökonomie? Es werden allerdings heute einige Kürzungen in dem Text sein. Dies ist erforderlich, weil dieser dritte Abschnitt zu der Frage, was ist Nationalökonomie, für diese Stunde, die uns zur Verfügung steht, zu lang ist. Es betrifft einige Beispiele, die ich denn allerdings im Text auch kenntlich machen werde. Also nun geht's weiter mit der Frage, was ist Nationalökonomie, von Rosa Luxemburg. In der letzten Stunde endeten wir mit dem Satz: Versuchen wir selbst, den Begriff der Volkswirtschaft einer näheren Prüfung zu unterziehen. Dritter Abschnitt. Man erzählt uns von den Bedürfnissen eines Volkes, von der Befriedigung dieser Bedürfnisse in einer zusammenhängenden Wirtschaft und auf diese Weise von der Wirtschaft eines Volkes. Die Nationalökonomie soll die Wissenschaft sein, die uns das Wesen dieser Volkswirtschaft erklärt. Das heißt, die Gesetze, nach denen ein Volk seinen Reichtum durch die Arbeit schafft, vermehrt, an die Einzelnen verteilt, verbraucht und von Neuem schafft. Es soll also das Wirtschaftsleben eines ganzen Volkes sein, was den Gegenstand der Untersuchung bildet. Im Gegensatz zur Privatwirtschaft oder Einzelwirtschaft, was diese letztere immer bedeuten mag. So trägt auch in scheinbarer Bestätigung dieser Auffassung das 1776 erschienene, epochemachende Werk des Engländers Adam Smith, den man den Vater der Nationalökonomie nennt, den Titel »Der Reichtum der Nationen«. Gibt es aber, so müssen wir vor allem fragen, in Wirklichkeit so etwas wie die Wirtschaft eines Volkes? Führen die Völker jedes einen besonderen Haushalt ein geschlossenes wirtschaftliches Leben für sich? Die Ausdrücke Volkswirtschaft, Nationalökonomie werden besonders in Deutschland mit Vorliebe gebraucht. So richten wir denn unsere Blicke auf Deutschland. Durch die Hände deutscher Arbeiter und Arbeiterinnen werden alljährlich in der Landwirtschaft und Industrie ungeheure Mengen von allerlei Gebrauchsgütern produziert. Wird dies alles aber etwa zum Eigengebrauch der im Deutschen Reich wohnenden Bevölkerung hergestellt? Wir wissen, dass ein enormer und mit jedem Jahr wachsender Teil der deutschen Produkte nach anderen Ländern und Weltteilen für andere Völker ausgeführt wird. Die deutschen Eisenwaren gehen nach verschiedenen benachbarten Ländern in Europa, ferner nach Südamerika, nach Australien. Leder und Lederwaren gehen aus Deutschland nach allen europäischen Staaten. Glassachen, Zucker, Handschuhe wandern nach England. Pelzfelle nach Frankreich, England, Österreich, Ungarn. Der Farbstoff Alizarin nach England, nach den Vereinigten Staaten, nach Indien. Thomasschlacken, die als Düngemittel dienen, nach den Niederlanden, nach Österreich-Ungarn. Koks nach Frankreich. Steinkohle nach Österreich, Belgien, nach den Niederlanden, der Schweiz. Elektrische Kabel nach England, Schweden, Belgien. Spielzeug nach den Vereinigten Staaten. Deutsches Bier, Indigo sowie Anilin und andere Teerfarbstoffe, deutsche Arzneien, Zellulose, Goldwaren, Strümpfe, Baumwollen und wollene Stoffe und Kleider, deutsche Eisenbahnschienen werden fast nach sämtlichen handeltreibenden Ländern der Welt verschickt. Aber auch umgekehrt ist das deutsche Volk auf Schritt und Tritt bei der Arbeit wie im täglichen Verbrauch auf Erzeugnisse fremder Länder und Völker angewiesen. Wir essen Brot aus russischem Getreide und Fleisch von ungarischem, dänischem, russischem Vieh. Der Reis, den wir verzehren, stammt aus Ostindien und aus Nordamerika. Der Tabak aus Niederländisch-Indien und aus Brasilien. Wir beziehen Kakaobohnen aus Westafrika, Pfeffer aus Indien, Schweineschmalz aus den Vereinigten Staaten, Tee aus China, Obst aus Italien, Spanien und aus den Vereinigten Staaten. Kaffee aus Brasilien, Zentralamerika und Niederländisch-Indien. Fleischextrakt aus Uruguay, Eier aus Russland, Ungarn und Bulgarien, Zigarren von der Insel Kuba, Taschenuhren aus der Schweiz, Schaumweine aus Frankreich, Rindshäute aus Argentinien, Bettfedern aus China, Seide aus Italien und Frankreich, Flachs und Hanf aus Russland, Baumwolle aus den Vereinigten Staaten, aus Indien, Ägypten, feine Wolle aus England, Jute aus Indien, Malz aus Österreich-Ungarn, Leinsaat aus Argentinien, gewisse Sorten Steinkohle aus England, Braunkohle aus Österreich, Salpeter aus Chile, Quebracho-Holz zum Gerben aus Argentinien, Nutz- und Bauholz aus Russland, Korbholz aus Portugal, Kupfer aus den Vereinigten Staaten, Zinn aus Niederländisch-Indien, Zink aus Australien, Aluminium aus Österreich-Ungarn und Kanada, Asbest aus Kanada, Asphalt und Marmor aus Italien, Pflastersteine aus Schweden, Blei aus Belgien, den Vereinigten Staaten, Australien, Graphit von Ceylon, phosphorsalzigen Kalk aus Amerika und aus Algerien, Jod aus Chile und so weiter und so fort. Vom einfachsten Nahrungsmittel des täglichen Gebrauchs bis zu den ausgesuchtesten Gegenständen des Luxus und den notwendigsten Stoffen und Werkzeugen stammt das meiste direkt oder indirekt, ganz oder in irgendeinem Bestandteil aus fremden Ländern, ist Produkt fremder Volksarbeit. Wir lassen somit, um in Deutschland leben und arbeiten zu können, fast sämtliche Länder, Völker, Weltteile für uns arbeiten und arbeiten unsererseits für alle Länder. Um uns den enormen Umfang dieses Austausches zu vergegenwärtigen, werfen wir einen Blick auf die offizielle Statistik der Einfuhr und Ausfuhr. Nach dem Statistischen Jahrbuch für das Deutsche Reich 1914 gestaltet sich der Gesamteigenhandel, das heißt ohne die nur für Deutschland zur Durchfuhr gelangenden fremden Waren, wie folgt. Sind hier jetzt zwei Tabellen aufgeführt, die ich nicht im Einzelnen mit den Zahlen vorlesen werde. Auf alle Fälle sind aufgeführt Rohstoffe, halbfertige Waren, fertige Waren, Nahrungs- und Genussmittel und lebende Tiere. Einmal, Deutschland hat im Jahr 1913 eingeführt, im Ganzen für beinahe 12 Milliarden Mark. In demselben Jahr hat Deutschland ausgeführt, gerade die Einfuhr, jetzt die Ausfuhr der gleichen Stoffe, die hier im Einzelnen aufgeführt sind, im Ganzen für beinahe 11 Milliarden Mark. Also Einfuhr 12 Milliarden, Ausfuhr 11 Milliarden. Zusammen beläuft sich der jährliche Außenhandel Deutschlands somit auf mehr als 22 Milliarden. Das war jetzt für das Jahr 1913. Dasselbe aber, was in Deutschland, ist in größerem oder geringerem Maße auch in den anderen modernen Ländern der Fall. Das heißt gerade in jenen, mit deren Wirtschaftsleben sich die Nationalökonomie ausschließlich befasst. Alle diese Länder produzieren füreinander, zum Teil auch für die entlegensten Weltteile, lassen sich aber auch ihrerseits auf Schritt- und Tritterzeugnisse sämtlicher Weltteile bei Konsumtion wie bei Produktion zunutze kommen. Wie soll man angesichts eines so enorm entwickelten Austausches die Grenzen zwischen der Wirtschaft eines Volkes und eines anderen ziehen, von ebenso vielen Volkswirtschaften sprechen, als wären es ökonomisch ganze, für sich zu betrachtende Gebiete? Nun, der zunehmende internationale Warenaustausch ist freilich keine Entdeckung, die etwa den bürgerlichen Gelehrten unbekannt wäre. Die offiziellen statistischen Erhebungen mit ihren alljährlich veröffentlichten Berichten haben die einschlägigen Tatsachen längst zum Gemeingut aller Gebildeten gemacht. Der Geschäftsmann, der Industriearbeiter, kennt sie überdies aus dem täglichen Leben. Die Tatsache des rapid zunehmenden Welthandels ist heute so allgemein bekannt und anerkannt, dass sie nicht mehr bestritten und angezweifelt werden kann. Allein wie wird diese Tatsache von dem Fachgelehrten der Nationalökonomie aufgefasst? Als rein äußerer, loser Zusammenhang, als Ausfuhr des sogenannten Überschusses in den Erzeugnissen eines Landes über den Eigenbedarf und als Einfuhr des zur eigenen Wirtschaft etwa Fehlenden, ein Zusammenhang, der sie durchaus nicht hindert, nach wie vor von der Volkswirtschaft und der Volkswirtschaftslehre zu sprechen. So verkündet zum Beispiel Professor Bücher nachdem er uns des Langen und Breiten über die heutige Volkswirtschaft als die höchste und letzte Entwicklungsstufe in der Reihe der geschichtlichen Wirtschaftsformen belehrt hat, es ist ein Irrtum, wenn man aus der im liberalistischen Zeitalter erfolgten Erleichterung des internationalen Verkehrs schließen zu dürfen meint, die Periode der Volkswirtschaft gehe zur Neige und mache der Periode der Weltwirtschaft Platz. Gewiss sehen wir heute in Europa eine Reihe von Staaten, welche der nationalen Selbstständigkeit in ihrer Güterversorgung insofern entbehren, als sie erhebliche Mengen ihrer Nahrungs- und Genussmittel aus dem Auslande zu beziehen genötigt sind, während ihre industrielle Produktionstätigkeit weit über das nationale Bedürfnis hinausgewachsen ist und dauernd Überschüsse liefert, die auf fremden Konsumptionsgebieten ihre Verwertung finden müssen. Aber das Nebeneinanderbestehen solcher Industrie- und Rohproduktionsländer, die gegenseitig aufeinander angewiesen sind, diese internationale Arbeitsteilung ist nicht als ein Zeichen anzusehen, dass die Menschheit eine neue Stufe der Entwicklung zu erklimmen im Begriffe steht, die unter dem Namen der Weltwirtschaft den früheren Stufen gegenübergestellt werden müsste. Denn einerseits hat keine Wirtschaftsstufe volle Selbstherrlichkeit der Bedürfnisbefriedigung auf die Dauer garantiert. Jede ließ gewisse Lücken bestehen, die so oder so ausgefüllt werden mussten. Andererseits hat jene sogenannte Weltwirtschaft bis jetzt wenigstens keine Erscheinungen hervortreten lassen, die von denen der Volkswirtschaft in wesentlichen Merkmalen abweichen, und es steht sehr zu bezweifeln, dass solche in absehbarer Zukunft auftreten werden. Das war jetzt Herr Professor Bücher aus dem Buch »Die Entstehung der Volkswirtschaft«. Noch kühner ist Professor Büchers jüngerer Kollege Sombart. Der schlankweg erklärt, dass wir nicht in die Weltwirtschaft hineinwachsen, sondern gar umgekehrt uns immer mehr von ihr entfernen. Die Kulturvölker, so behaupte ich vielmehr, sind heute im Verhältnis zu ihrer Gesamtwirtschaft nicht wesentlich mehr, sondern eher weniger durch Handelsbeziehungen untereinander verknüpft. Die einzelne Volkswirtschaft ist heute nicht mehr, sondern eher weniger in den Weltmarkt einbezogen als vor 100 oder 50 Jahren. Mindestens aber ist es falsch, anzunehmen, dass die internationalen Handelsbeziehungen eine verhältnismäßig wachsende Bedeutung für die moderne Volkswirtschaft gewinnen. Das Gegenteil ist richtig. Professor Sombart ist überzeugt, dass die einzelnen Volkswirtschaften immer vollkommenere Mikrokosmen, das heißt kleine abgeschlossene Welten, werden und dass der innere Markt für alle Gewerbe den Weltmarkt immer mehr an Bedeutung überflügelt. Das war jetzt ein Zitat von W. Sombart aus dem Buch mit dem Titel »Die deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert«. Weiter Rosa Luxemburg. Diese funkelnde Narretei, die allen täglichen Wahrnehmungen des Wirtschaftslebens ungeniert ins Gesicht schlägt, unterstreicht aufs Glücklichste jene verbissene Abneigung der Herren Zunftgelehrten gegen die Anerkennung der Weltwirtschaft als einer neuen Entwicklungsphase der menschlichen Gesellschaft. Eine Abneigung, die wir uns wohl zu merken und deren verborgenen Wurzeln wir nachzugehen haben. Weil also schon auf den früheren Wirtschaftsstufen, zum Beispiel zu König Nebukadnezars Zeiten, gewisse Lücken im Wirtschaftsleben der Menschen durch den Austausch ausgefüllt wurden, so hat der heutige Welthandel gar nichts zu besagen und es bleibt bei der Volkswirtschaft. Dies die Meinung Professor Büchers. Wie bezeichnend für die Rohheit der geschichtlichen Auffassung eines Gelehrten, dessen Ruhm gerade auf angeblich scharfsinnigen und tiefen wirtschaftshistorischen Einblicken beruht. Den internationalen Handel verschiedenster, durch Jahrtausende getrennter Kultur- und Wirtschaftsstufen, bringt er einem abgeschmackten Schema zuliebe, ohne weiteres unter einen Hut. Freilich, es gibt und es gab keine Gesellschaftsform ohne Austausch. Die ältesten vorgeschichtlichen Funde, die rohesten Höhlen, die der vorsintflutlichsten Menschheit als Wohnräume dienten, die primitivsten Gräber aus der Vorzeit, sie alle sind schon Zeugen eines gewissen Austausches der Produkte zwischen weit entfernten Gegenden. Der Austausch ist so alt wie die Kulturgeschichte der Menschheit. Er ist seit jeher ihr ständiger Begleiter und ihr mächtigster Förderer gewesen. In dieser allgemeinen und in ihrer Allgemeinheit ganz vagen Erkenntnis ertränkt nun unser Gelehrter alle Besonderheiten der Epochen, der Kulturstufen der Wirtschaftsformen. Wie in der Nacht alle Katzen grau sind, so sind im Dunkel dieser professoralen Theorie alle himmelweit verschiedenen Gestalten des Austausches ein und dasselbe. Der primitive Austausch einer Botokudenhorde in Brasilien, die hier und da gelegentlich ihre eigenartig geflochtenen Tanzmasken gegen kunstvoll verfertigte Bogen und Pfeile einer anderen Horde austauscht. Die glänzenden Warenlager Babylons, wo die Pracht der orientalischen Hofhaltungen aufgestapelt war. Der antike Markt Korinths, wo am Neumond orientalische Linnen, griechische Tonwaren, Papier aus Tyrus, syrische und anatolische Sklaven für die reichen Sklavenhalter feilgeboten wurden. Der mittelalterliche Seehandel Venedigs, der Luxusgegenstände für die europäischen Feudalhöfe und Patrizierhäuser lieferte. Und der heutige kapitalistische Welthandel, der Orient und Okzident, Nord und Süd, sämtliche Ozeane und Weltwinkel in sein Netz gespannt hat, der alles vom täglichen Brot und Zündholz des Bettlers bis zum ausgesuchtesten Kunstgegenstand des reichen Liebhabers, vom einfachsten Bodenprodukt bis zum kompliziertesten Werkzeug, von den menschlichen Arbeitshänden, der Quelle alles Reichtums bis zu den Mordwerkzeugen des Krieges, Jahr ein, Jahr aus in ungeheuren Massen hin und her wälzt, das alles ist unserem Professor der Nationalökonomie ein und dasselbe, bloßes Ausfüllen gewisser Lücken im selbstständigen Wirtschaftsorganismus. Vor 50 Jahren erzählte Schulze von Delitzsch den deutschen Arbeitern, jedermann produziere heute zunächst für sich selbst die gewonnenen Produkte, aber die er nicht für sich selbst gebrauche, gebe er im Austausch gegen die Produkte der anderen hin. Die Antwort Lasalles auf diesen Unsinn bleibt unvergesslich. Herr Schulze, Patrimonialrichter, haben Sie denn gar keinen Begriff von der wirklichen Gestalt der heutigen gesellschaftlichen Arbeit? Sind Sie denn nie aus Bitterfeld und Delitzsch herausgekommen? In welchem Jahrhundert des Mittelalters leben Sie denn eigentlich noch mit allen Ihren Anschauungen? Haben Sie denn gar keine Ahnung davon, dass sich die heutige gesellschaftliche Arbeit gerade dadurch charakterisiert, dass jeder das produziert, was er für sich selbst nicht gebrauchen kann? Haben Sie gar keine Ahnung davon, dass dies seit der großen Industrie so sein muss, dass hierin die Form und das Wesen der heutigen Arbeit liegt und dass ohne die schärfste Festhaltung dieses Punktes keine einzige Seite unserer heutigen ökonomischen Zustände, keine einzige unserer heutigen ökonomischen Erscheinungen begriffen werden kann? Nach Ihnen produziert also Herr Leonor Reichenheim auf Wüste Giersdorf zunächst das Baumwollgarn, das er für sich gebraucht, den Überschuss desselben, den ihm seine Töchter nicht mehr zu Strümpfen und Nachtjacken verarbeiten können, tauscht er aus. Herr Borsig produziert zunächst Maschinen für seinen Familienbedarf. Die überschüssigen Maschinen verkauft er dann. Die Trauermagazine arbeiten zunächst vorsorglich für die Todesfälle in ihrer eigenen Familie. Was dann, indem diese zu spärlich ausfallen, an Trauerstoffen noch übrig bleibt, tauschen sie aus. Herr Wolf, der Eigentümer des hiesigen Telegrafenbüros, lässt zunächst die Depeschen zu seiner eigenen Belehrung und Vergnügen kommen. Was dann, nachdem er sich hinreichend an ihnen gesättigt, noch übrig bleibt, tauscht er mit den Börsenwölfen und Zeitungsredaktionen aus, die ihm dagegen mit ihren überschüssigen Zeitungskorrespondenzen versorgen. Also, das ist eben der unterscheidende, scharf festzuhaltende Charakter der Arbeit in früheren Gesellschaftsperioden, dass man zunächst für den eigenen Bedarf produzierte und den Überschuss abgab. Das heißt, vorherrschend Naturalwirtschaft trieb. Und das ist wieder der unterscheidende Charakter, die spezifische Bestimmtheit der Arbeit in der modernen Gesellschaft, dass jeder nur produziert, was er durchaus nicht braucht. Das heißt, dass jeder Tauschwerte produziert, wie früher vorherrschende Nutzwerte oder auch Gebrauchswerte. Und begreifen Sie nicht, Herr Schulze, dass dies die notwendige und immer mehr um sich greifende Form und Art der Arbeitsverrichtung ist in einer Gesellschaft, in welcher sich die Teilung der Arbeit so weit entwickelt hat wie in der modernen Gesellschaft? Was Lassalle hier Schulzen von dem kapitalistischen Privatbetrieb klarzumachen sucht, trifft mit jedem Tage mehr auf die Wirtschaftsweise so stark entwickelter kapitalistischer Länder zu, wie England, Deutschland, Belgien, die Vereinigten Staaten, in deren Fußstapfen die übrigen Länder eines nach dem anderen treten. Und die Irreführung der Arbeiter durch den fortschrittlichen Patrimonialrichter aus Bitterfeld war nur viel naiver, aber nicht gröber als die tendenziöse Polemik eines Bücher oder eines Sombart heute gegen den Begriff Weltwirtschaft. Ein deutscher Professor liebt als pünktlicher Beamter in seinem Ressort die Ordnung. Der Ordnung zuliebe pflegt er auch die Welt hübsch sauber in die Schubfächer eines wissenschaftlichen Schemas einzuschachteln. Und genau wie er seine Bücher auf den Regalen aufstellt, so hat er auch die verschiedenen Länder auf zwei Regalen verteilt. Hier Länder, die Industrieprodukte herstellen und davon einen Überschuss haben, dort Länder, die Landbau und Viehzucht treiben und deren Rohprodukte jenen anderen Ländern mangeln. Daraus entsteht und darauf beruht der internationale Handel. Deutschland ist eines der industriellsten Länder der Welt. Nach dem Schema müsste es den regsten Austausch mit einem agrarischen Großstaat wie Russland führen. Wie kommt es nun, dass Deutschlands wichtigste Partner im Handel die beiden anderen industriellen Länder, die Vereinigten Staaten Nordamerikas und England, sind? Der Austausch Deutschlands mit den Vereinigten Staaten belief sich nämlich 1913 auf 2,4 Milliarden Mark, mit England auf 2,3 Milliarden Mark. Russland kommt erst an dritter Stelle in Betracht. Und speziell, was die Ausfuhr betrifft, so ist gerade der erste Industriestaat der Welt der größte Abnehmer für die deutsche Industrie. Mit 1,4 Milliarden Mark Jahreseinfuhr aus Deutschland steht England an der Spitze und lässt alle anderen Staaten weit hinter sich. Das Britische Reich mit seinen Kolonien aber nimmt ein ganzes Fünftel der gesamten deutschen Ausfuhr auf. Was sagt das professorale Schema zu diesem merkwürdigen Phänomen? Hier Industriestaat, dort Agrarstaat, dies ist das starre Gerippe der weltwirtschaftlichen Beziehungen, mit dem Professor Bücher und die meisten seiner Kollegen operieren. Nun, Deutschland war in den 60er Jahren ein Agrarstaat, gemeint ist 1860er Jahre, ne? Nun, Deutschland war in den 60er Jahren ein Agrarstaat. Es führte einen Überschuss an landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus und musste sich mit den nötigsten Industriewaren von England versehen lassen. Seitdem hat es sich selbst in einen Industriestaat und in nächsten Rivalen Englands verwandelt. Die Vereinigten Staaten machen dasselbe, was Deutschland in den 70er und 80er Jahren in einer noch kürzeren Frist durch. Sie sind gerade jetzt mitten im Wandel begriffen. Noch sind sie neben Russland, Kanada, Australien und Rumänien das größte Weizenland der Welt. Und noch waren nach der letzten Währung, freilich aus dem Jahre 1900, ganze 36% ihrer Gesamtbevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt. Zugleich aber schreitet die Industrie der Union mit beispielsloser Geschwindigkeit vorwärts, so dass sie neben der englischen und der deutschen als gefährliche Nebenbuhlerin auftritt. Und wir geben einer hohen nationalökonomischen Fakultät die Preisaufgabe, zu definieren, ob die Vereinigten Staaten im Schema des Professor Bücher in der Rubrik Agrarstaaten oder in der Rubrik Industriestaat unterzubringen seien. Russland folgt langsam auf derselben Bahn und wird, sobald es die Fesseln einer veralteten Staatsform abgestreift hat, dank der ungeheuren Bevölkerung und dem unerschöpflichen Naturreichtum, mit 7 Meilenstiefeln das Versäumte nachholen, um vielleicht noch vor unseren Augen, die wir heute leben, als mächtiger Industriestaat Deutschland und England und der amerikanischen Union an die Seite zu treten, wo nicht sie zu überflügeln. Die Welt ist also nicht ein starres Gerippe, wie die Weisheit eines Professors, sondern sie bewegt sich, lebt, verändert sich. Der polarische Gegensatz zwischen Industrie und Landwirtschaft, aus dem der internationale Austausch allein entspringen soll, ist also selbst ein fließendes Element. Er wird immer weiter aus dem Kreis der modernen Kulturwelt an ihre Peripherie verdrängt. Was geschieht aber mittlerweile mit dem Handel innerhalb dieses Kulturkreises? Nach der Bücherschen Theorie müsste er immer mehr zusammenschrumpfen. Stattdessen wird er, oh Wunder, gerade zwischen den Industrieländern immer gewaltiger. Nichts ist so lehrreich wie das Bild, das uns die Entwicklung unseres modernen Wirtschaftsgebietes in dem letzten Vierteljahrhundert bietet. Trotzdem wir seit den 80er Jahren in allen Industrieländern, also gemeint ist 1880, trotzdem wir seit den 80er Jahren in allen Industrieländern und Großstaaten in Europa wie in Amerika wahre Orgien der Schutzzöllnerei, das heißt der gegenseitigen künstlichen Absperrung der Volkswirtschaften erleben, ist die Entwicklung des Welthandels im gleichen Zeitraum nicht bloß nicht zum Stillstand gekommen, sie ist in eine rasende Karriere verfallen. Wie dabei gerade die zunehmende Industrialisierung und der Welthandel Hand in Hand gehen, dies kann ein Blinder an den 3 führenden Ländern, England, Deutschland und den Vereinigten Staaten, ablesen. Kohle und Eisen sind die Seele der modernen Industrie. Nimmt man aber den gesamten Außenhandel, Einfuhr und Ausfuhr, aller wichtigerer Länder der Erde in der jüngsten Zeit, so ist er von 105 Milliarden Mark im Jahre 1904 auf 165 Milliarden Mark im Jahr 1912 gestiegen. Das bedeutet ein Wachstum um 57% binnen 8 Jahren. In der Tat, ein so atemberaubendes Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung, wie davon die ganze bisherige Weltgeschichte kein annäherndes Beispiel zu bieten hat. Die Toten reiten schnelle. Die kapitalistische Volkswirtschaft scheint Eile zu haben, die Grenzen ihrer Existenzfähigkeit zu erschöpfen, die Gnadenfrist ihrer Daseinsberechtigung abzukürzen. Was sagt aber zu alledem das Schema von gewissen Lücken und von dem schwerfälligen Tanz zwischen Industriestaat und Agrarstaat? Doch es gibt im modernen Wirtschaftsleben solcher Rätsel noch mehr. Betrachten wir etwas aufmerksamer die Tabellen der deutschen Einfuhr und Ausfuhr, statt uns mit Gesamtsummen der ausgetauschten Warenwerte oder nur mit ihren großen allgemeinen Kategorien zu begnügen, lassen wir zur Probe die wichtigsten Warengattungen des deutschen Handels vor uns Revue passieren. Es folgt jetzt eine Tabelle, die ich nicht vorlesen werde, sondern nur einzelne Posten aufführe. Also es wurden im Jahre 1913 nach Deutschland eingeführt, da ist aufgeführt Baumwolle, Weizen, Schafwolle roh, Gerste, Kupfer roh, Rindshäute, Eisenerze, Steinkohlen, Eier, Felle und Pelzwerke, Pelzwerk, Chilisalpeter, Rohseide, Kautschuk und so weiter. Und aus Deutschland ausgeführt, Maschinen aller Art, Eisenwaren, Steinkohle, Baumwollwaren, Wollenwaren, Papier, Papierwaren, Felle und Pelzwerk, Eisen in Stäben, Seidenwaren, Koks, Anilin und andere Teerfabrikate und so weiter. Weiter im Text. Zwei Tatsachen springen hier auch dem oberflächlichen Beobachter sofort in die Augen. Die erste ist, dass ein und dieselbe Warengattung mehrfach in beiden Rubriken, wenn auch mit verschiedenen Beträgen, figuriert. Deutschland setzt für enorme Summen Maschinen im Auslande ab. Es bezieht aber gleichzeitig für die ansehnliche Summe von 80 Millionen Mark im Jahre Maschinen aus dem Auslande. Ebenso werden Steinkohlen aus Deutschland ausgeführt und zugleich ausländische Steinkohlen nach Deutschland eingeführt. Dasselbe bezieht sich auf Baumwollenwaren, Wollengarne und Wollenwaren. Dasselbe auf Rindshäute und Pelzfelle. Und noch auf viele andere Waren, die nicht in der Tabelle aufgezählt sind. Vom Standpunkte des kahlen Gegensatzes zwischen Industrie und Landwirtschaft, der unseren Professor der Nationalökonomie wie Aladins Zauberlampe als Geheimnisse des modernen Welthandels beleuchten hilft, ist diese merkwürdige Duplizität ganz unbegreiflich. Ja, sie wirkt wie eine vollendete Absurdität. Wie denn nun? Hat Deutschland an Maschinen einen Überschuss über den eigenen Bedarf? Oder hat es darin umgekehrt gewisse Lücken? Und an Steinkohle und an Baumwollenwaren und an Rindshäuten und an 100 anderen Dingen? Oder wie sollte eine Volkswirtschaft gleichzeitig und an denselben Produkten ständig etwaigen Überschuss und gewisse Lücken aufweisen können? Aladins Lampe flackert unsicher. Offenbar ist die beobachtete Tatsache nur zu erklären, wenn wir annehmen, dass zwischen Deutschland und den anderen Ländern komplizierte, tiefgreifende wirtschaftliche Zusammenhänge bestehen, eine weit verzweigte, ins Einzelne gehende Arbeitsteilung, die gewisse Sorten derselben Produkte in Deutschland für das Ausland, andere Sorten im Auslande für Deutschland bestellen lässt. Ein tägliches Hinüber und Herüber schafft und einzelne Länder nur als organische Teile eines größeren Ganzen erscheinen lässt. Jedermann muss ferner schon auf den ersten Blick auf die Tabelle von der Tatsache frappiert sein, dass Einfuhr und Ausfuhr hier nicht als zwei getrennte, hier durch Lücken der eigenen Wirtschaft, dort durch ihre Überschüsse erklärte Erscheinungen auftreten, dass sie vielmehr miteinander ursächlich verkettet sind. Die enorme Baumwolleneinfuhr Deutschlands ist ganz augenscheinlich nicht durch den eigenen Bedarf der Bevölkerung bemessen. Vielmehr soll sie von vornherein die große Ausfuhr von Baumwollstoffen und Kleidern aus Deutschland ermöglichen. Ebenso der Zusammenhang zwischen der Einfuhr von Wolle und der Ausfuhr von Wollwaren. Desgleichen zwischen der enormen Einfuhr fremder Erze und der enormen Ausfuhr von Eisenwaren in jeglicher Gestalt. Und so auf Schritt und Tritt. Deutschland führt also ein, um ausführen zu können. Es schafft sich künstliche, gewisse Lücken, um diese Lücken hinten nach in ebenso viele Überschüsse zu verwandeln. Der deutsche Mikrokosmos erscheint so von vornherein in allen seinen Maßstäben als ein Splitter eines größeren Ganzen, als eine Werkstatt in der Welt. Doch schauen wir uns diesen Mikrokosmos in seiner immer vollkommeneren Selbstherrlichkeit einmal genauer an. Denken wir uns, dass durch irgendeine soziale oder politische Katastrophe die deutsche Volkswirtschaft wirklich von der übrigen Welt abgeschnitten auf sich gestellt wäre. Welches Bild böte sich da unseren Augen? Fangen wir mit dem täglichen Brot an. Der deutsche Ackerbau weist eine doppelt so große Ertragsfähigkeit auf als in den Vereinigten Staaten. Er nimmt in Bezug auf seine Qualität unter den Agrarstaaten der Welt die erste Stelle ein und steht nur dem noch intensiveren Ackerbau Belgiens, Irlands und der Niederlande nach. Vor 50 Jahren gehörte Deutschland mit seiner damals noch viel rückständigeren Landwirtschaft zu den Kornkammern Europas. Es ernährte andere Länder mit dem Überschuss an eigenem Brot. Heute reicht der deutsche Ackerbau trotz seiner Ertragsfähigkeit nicht entfernt hin, das eigene Volk und den eigenen Viehstand zu ernähren. Ein Sechstel der Nahrungsmittel muss vom Auslande bezogen werden. Das heißt mit anderen Worten, sperren Sie die deutsche Volkswirtschaft von der Welt ab und ein Sechstel der Bevölkerung, über 11 Millionen Deutsche, sind ihrer Lebensmittel beraubt. Das deutsche Volk verzehrt jährlich für 220 Millionen Mark Kaffee, für 67 Millionen Mark Kakao, für 8 Millionen Tee, für 61 Millionen Reis. Es verbraucht für etwa 1 Dutzend Millionen verschiedene Gewürze und für 134 Millionen Mark fremde Tabakblätter. Alle diese Erzeugnisse, ohne die der Ärmste heute sein Leben nicht fristen kann, die zu den täglichen Gewohnheiten, zu unserer Lebenshaltung gehören, werden in Deutschland gar nicht oder wie beim Tabakbau nur in geringen Mengen erzeugt, weil das deutsche Klima hierfür ungeeignet ist. Schließen Sie Deutschland dauernd von der Welt ab und die Lebenshaltung des deutschen Volkes, die seiner heutigen Kultur entspricht, bricht zusammen.